Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie heute Susanne Kuhlmann. Laudato Si, so heißt das kirchliche Rundschreiben, in dem sich Papst Franziskus 2015 mit der Umwelt- und Klimaproblematik befasste. Mit welchem Nachhall, das erläutert gleich Andreas Frick, Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserior. Kann umweltverträgliches Einkaufen die Welt retten? Antworten darauf zum heutigen Tag der Erde. Klage gegen erschlichene Abzocker auf den Rundfunkbeitrag. Ein Gespräch mit Ronny Jahn vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Und Grundreinigung für die Langlebigkeit, wie man Spülmaschinen richtig pflegt. Darum geht es schließlich im Verbrauchertipp. Als selbstmörderisch hat der gestern verstorbene Papst Franziskus einst die gegenwärtige Lebensweise der Menschen bezeichnet. So in seiner zweiten Enzyklika, Laudato Si, erschienen vor fast genau 10 Jahren. Es ist die Verlautbarung, die sich mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz befasst. Und sie sollte die UN-Klimakonferenz von 2015 in Paris beeinflussen. Am Vormittag konnte ich mit Andreas Frick sprechen. Er ist Theologe, Priester und Vorstandsvorsitzender des katholischen Hilfswerks Miserior. Meine erste Frage, was ist eine Enzyklika?
Eine Enzyklika ist ein Rundschreiben, das traditionell von Päpsten entworfen wird, geschrieben wird, richtet sich an die Bischöfe und alle Frauen und Männer, die zur Kirche gehören, die eine Ermutigung bekommen oder einen Hinweis bekommen, es soll aufrütteln und verknüpfen. Eine Enzyklika ist ein Rundschreiben.
Wie wichtig ist dieses Rundschreiben?
Dieses Rundschreiben Laudato Si von 2015 war eine kleine Revolution, weil der Papst in seiner persönlichen Art als Papst aus dem globalen Süden nach anderen ziemlich prophetischen Tatsachen, Besuch in Lampedusa, einen Ruf in das Mittelmeer, wo bist du, Bruder? Wir sind zuständig für die Menschen, die drohen, unterzugehen auf der Flucht, dass der Papst einen ganz starken Hinweis gegeben hat, wir müssen anerkennen im Norden der Welt, dass vieles, was wir für selbstverständlich halten, nur durch Ausbeutung von Landschaften und auch durch Ausbeutung von menschlichen Ressourcen am Anfang der Produktionsketten, dass das neu angeguckt werden muss. Wir brauchen eine integrale Ökologie, eine Verbindung von Umwelt, Menschlichkeitsfragen, gesellschaftlichen Fragen, Wirtschaft und persönlicher Bekehrung.
Das Erscheinen dieser Enzyklika ist jetzt knapp 10 Jahre her. Welche Auswirkungen hatte sie denn damals auf die Weltklimakonferenz 2015 und auch darüber hinaus?
Als der Papst gesprochen hat, war erstmal der Eindruck, das ist eine provokante Sprache, die auch in der Kirche für Irritation gesorgt hat. Aber es war schnell klar, das ist keine Enzyklika, die nur für eine Saison gilt. Sie ist aufmerksam gelesen worden und gehört worden, weil diese Spannung bewusst ist. Die Erde produziert das 1,5-fache von dem, was gebraucht wird. Aber die Verteilung stimmt nicht. Wenn wir im globalen Norden so weiterleben, müsste es 2 bis 3 Erden geben, um das alles überhaupt zu produzieren, was wir haben. Und diese Erschütterung, dass sich etwas erschöpft und dass etwas zur Vergiftung führt zwischen Nationen, aber eben auch in den Landschaften. Dieses Bewusstsein ist offensichtlich durch diesen Impuls von Papst Franziskus sehr tief in die Diskussion schon Paris 2015 und danach eingedrungen.
Wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit, in der Arbeit des Hilfswerks Miserior wider?
Miserior steht dafür, dass wir gucken, wo ist die Not am größten, Armut, Hunger, aber was sind auch die Ursachen, dass, obwohl es Fortschritte gab in der Ernährung der bedrohten Menschen im globalen Süden, dass es immer wieder auch Rückschritte gibt. Da ist Miserior unterwegs gewesen durch die letzten Jahrzehnte, hat genau diese Verknüpfungen aufgedeckt. Mit Papst Franziskus kam ein Papst 2013 ins Amt, der in unglaublicher Weise diese Arbeit unterstützt hat und Rückenwind ihr gegeben hat. Der Papst kannte schon aus Argentinien Miserior, war selbst mit Projekten dort beschäftigt, wie übrigens auch sein Kardinalstaatssekretär jetzt, Kardinal Parolin, sodass der Papst uns aus der Seele gesprochen hat und Dinge öffentlich gemacht hat in einem großen Zusammenhang der Kirche, der Ökumene, der politischen Diskussion global gestellt hat, dass unsere Arbeit eben damit guten Rückenwind hatte in der Argumentation. Den werden wir auch brauchen und den werden wir auch durchhalten.
Armut und Konflikte sind zwei der Hauptursachen für den Hunger in der Welt. Und die Klimakrise macht alles noch schlimmer. Wasser und Strom, also Energieversorgung, ist der Schlüssel, um Armut und Elend zu entkommen. Und Miserior fördert ja nachhaltige Energiequellen. Mit welchen Projekten zum Beispiel?
Wir sind vor Jahrzehnten schon angetreten, Projekte der Wasserförderung zu machen. Man denkt ja im Klischee, dass es reicht, an den richtigen Stellen Brunnen zu bohren, aber das ist zu kurz gedacht. Allein zu gucken, wie man mit Wasser sparsam und gesund umgeht, wie man das vorhandene Grundwasser und die Flüsse sauber hält, ist ein entscheidender Teil. Wir fördern Projekte, wo die Versickerung qualifiziert betrieben wird, damit eben auch weiter gesundes Grundwasser vorrätig sein wird für nächste Generationen. Und wir arbeiten konsequent daran, dass eben da, wo es lange Trockenheiten gab und dann sehr intensive Regenfälle kommen, dass eben eine kluge Wasserspeicherung oberflächlich in der Agrarbewirtschaftung stattfindet, aber eben im ganzen Umfeld, damit eben das Gleichgewicht immer wieder möglichst gut hergestellt werden kann. Also wir sind allein, was die Frage von Wasserprojekten angeht, sehr aktiv. Das Gleiche gilt aber auch, dass wir fördern, dass eine regional gesunde Landwirtschaft, auch Kleinbauern eben ermöglicht, ökologisch gesund zu arbeiten. Nicht nur maximalen Vorteil auf großen Flächen zu haben und damit durch Pestizide und andere Überdüngungen die Böden auf Dauer kaputt zu machen, sondern langfristig zu arbeiten. Das ist Teil unserer Arbeit, eben ganz kleinen, regional mit der Expertise, die da ist, sicherzustellen, dass an vielen Stellen der Welt die Grenzen der Schöpfung eingehalten, aber das Beste, was die Schöpfung bietet, auch genutzt wird.
Und wie sieht es aus mit den Energiequellen, mit der Stromversorgung?
Wir wissen, dass es eine ganze Menge an recycelbaren Energien gibt, die noch nicht genug genutzt werden, weil auch dazu gerade in armen Situationen die Infrastruktur fehlt. Wir fördern deswegen auch Kleinstprojekte, wo eben alternative Energien noch besser genutzt werden, um umweltfreundlich zu sein, was Abgase und Reststoffe umgeht, aber vor allen Dingen auch um die vorhandenen Ressourcen, Sonnenenergie im globalen Süden und Wasserkraft eben auch weiter zu nutzen.
Andererseits investieren Konzerne reicher Länder, auch Deutschlands, noch in die Förderung von Erdgas, Erdöl und Kohle, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Wie reagiert Miserior darauf?
Wir haben mit der Kampagne Ausgebrannt, auch mit anderen Netzwerken daran gearbeitet, dass überhaupt ein Bewusstsein entsteht, dass nicht nur die Abholzung von Urwäldern, sondern auch das Zerstören von Landschaften, sei es um fossile Brennstoffe wie Braunkohle oder schwarze Kohle zu heben, aber eben auch Landschaften platt zu machen, um an Gas und Öl zu kommen, eine dauerhafte Zerstörung bedeutet. Und selbst da, wo man große landwirtschaftliche, scheinbar trockene Steppenflächen jetzt für Solarenergie einseitig umnutzen will, da ist etwas gut Gemeintes dabei, zerstört aber auch vor Ort gegebenenfalls Biotope von Völkern, die da leben. Also wir haben vielfältigen Anlass, kritisch zu begleiten, und das darf nie über die Menschen, die dort leben und ihre Kulturen hinweg passieren aus internationalen Interessen. Die internationalen Interessen sind meistens eine Verlängerung eines kolonialen Denkens, gegen das wir sprechen, wo wir Anwaltschaft für die Ärmsten übernehmen.
Das hat der Papst ja vor 10 Jahren in seiner Enzyklika auch kritisiert, das weitere Nutzen fossiler Brennstoffe und auch die Finanzwirtschaft, die das unterstützt. Der Druck auf die Ressourcen der Erde nimmt aber auch zu, weil immer mehr Menschen versorgt werden müssen. Wie argumentiert das Rundschreiben bei diesem Aspekt?
Also zunächst einmal hat der Papst ein Vermächtnis hinterlassen mit Laudato Si. Das heißt etwa so: kehrt um, hört den Schrei der Schöpfung, hört den Schrei der Armen und handelt, aber auch indem ihr Pausen macht, um zu denken und neu zu denken, in der Spannung, dass die Erde einerseits das 1,5-fache von dem produziert, was heute gebraucht wird. Das ist eine starke Aussage und Wirklichkeit. Aber wir haben das Verteilungsproblem, dass ein kleinerer Teil der Menschheit sich das Doppelte und Dreifache nehmen will. Und genau deswegen ist der Ruf des Papstes: seid genügsam. Achtet die reichen Güter, die es gibt und die Natur uns schenkt, und achtet darauf, was eure Alltags- und Konsumgewohnheiten für Auswirkungen für andere Menschen haben. Also diese Spannung, sich zu freuen an der Schöpfung und zu jubeln, was uns alles möglich ist, dann aber auch die Selbstbescheidung, was brauche ich wirklich nur heute, und das zu einem Lebensstil zu machen. Wir kommen gerade aus der Fastenzeit und haben uns für 40 Tage vorgenommen, auf Bestimmtes zu verzichten. Da soll jeder selbst seine Dinge Jahr für Jahr sich vornehmen. Aber es braucht eben auch aus Gerechtigkeits- und Fürsorgegründen immer wieder Fasttage, die es gibt. Ein Wissen darum, dass ich etwas erschöpfen kann und dass die Ärmsten wiederum die größten Verlierer werden. Das ist die Mahnung, das ist aber auch die Hoffnung, die Franziskus in die Welt getragen hat. Daran nehmen wir intensiven Anteil.
Andreas Frick von Miserio war das über die Wirkung des kirchlichen Rundschreibens Laudato Si, das Papst Franziskus 2015 verfasst hat. Heute ist Tag der Erde, Earth Day. Ein Tag, der uns bewusst machen soll, wie rücksichtslos wir mit ihr umgehen. Ein Tag aber auch, der zeigt, wie es besser gehen könnte. Du machst den Unterschied, so heißt das Motto. Zum Beispiel beim Einkaufen. Gabi Beck.
Es ist ein kleiner Laden in Frankfurt-Niederrad und doch ist es kein Geschäft im eigentlichen Sinne. Die Teilerei funktioniert ganz ohne Geld.
Zu unseren Öffnungszeiten können Menschen vorbeikommen und einfach Sachen abgeben, die sie nicht mehr brauchen, können aber auch Sachen mitnehmen, die sie gebrauchen können.
Finn Volpert ist einer der Gründer. Die Motivation, die hinter der Teilerei steckt, ist neben dem sozialen Engagement vor allem die Nachhaltigkeit.
Wir denken, wenn wir Dinge teilen, muss man einfach nicht mehr so viel produzieren, weil wenn Dinge mehrfach genutzt werden können, wenn wir uns alle irgendwie, wenn mehrere Leute sich einen Bohrer teilen, müssen nicht alle einen haben. Gleichzeitig sorgen wir aber auch dafür, dass nicht so viel Müll entsteht.
Und so findet sich hier in den Regalen so ziemlich alles, was für die einen nicht mehr gebraucht und für die anderen gerade unverzichtbar ist. Elektrogeräte, Bücher, Spiele, Klamotten. Das Prinzip wiederverwenden. Monika engagiert sich hier im Laden ehrenamtlich.
Man sieht es ja beim Sperrmüll, wie viele Sachen weggeschmissen werden. Und die haben einfach, die haben ein neues Leben verdient. Es gibt immer wieder Menschen, die können das gebrauchen. Man sieht es hier sehr gut. Die Dinge gehen weg wie warme Semmeln.
Gerade auch die Modebranche produziert viel Abfall. Jeder Deutsche wirft etwa 2 Kilogramm Kleidung im Jahr in die Tonne, so das Statistische Bundesamt. Billig und viel kaufen, kurz oder nie tragen, schnell wegwerfen. So gingen die Deutschen im Fast-Fashion-Zeitalter mit Mode um, klagt Greenpeace. Eine Idee gegen die Wegwerfmentalität: Secondhand-Klamotten oder Kleidertauschbörsen. Sie helfen, den persönlichen Konsum zu reduzieren. So wie beim Earth Day im Naturschutzhaus in Flörsheim am kommenden Sonntag. Die Leiterin Sandra Hardeck.
Pro Kopf kaufen Deutsche jährlich ca. 60 Kleidungsstücke. Daher sind Kleidertauschbörsen und Portale eine gute Möglichkeit, sich modisch und abwechslungsreich zu kleiden, ohne ständig etwas Neues zu kaufen.
Ein Blick lohnt sich auch auf die vielen Modelabels und Siegel, die häufig Bio und Nachhaltigkeit versprechen, auch in der Lebensmittelbranche. Zum Teil sind die irreführend, sogenanntes Greenwashing. Eine neue EU-Richtlinie soll hier für mehr Klarheit sorgen. Die ehemalige Chefredakteurin von Ökotest, Kerstin Scheidecker, hat dazu ein Buch geschrieben.
Die Industrie hat entdeckt, immer mehr Verbraucherinnen wollen nachhaltige Produkte kaufen, also machen wir mal schön Werbung damit. Das ist aber schlecht, wenn wir gar nicht mehr erkennen, was richtige Bemühungen um Nachhaltigkeit sind und was nur faule Werbesprüche sind. Deshalb haben meine Kollegin Katja Tölle und ich darüber ein ganzes Buch geschrieben, wie Verbraucherinnen eben unterscheiden können.
Jeder Einzelne könne etwas bewirken mit seinem Handeln, so das Credo von Earth Day Deutschland. Denn viele kleine Schritte könnten das Gesicht der Welt verändern. Und so denkt auch Marcel. Er ist einer der ehrenamtlichen Helfer in der Teilerei in Frankfurt-Niederrad.
Also ich versuche darauf zu achten, eher Bioprodukte zu kaufen, regionale und saisonale Produkte, auf Flugreisen zu verzichten, eher das Fahrrad nehmen und meinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, auch meinen ökologischen Handabdruck zu vergrößern, das heißt, was Positives zu bewirken, zum Beispiel hier durch so ein Projekt wie die Teilerei.
Denkanstöße zum heutigen Tag der Erde. Bei den Verbraucherzentralen häufen sich seit einiger Zeit Beschwerden im Zusammenhang mit vermeintlichen Serviceleistungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also ARD, ZDF und Deutschlandradio. Ein privates Unternehmen, das nichts mit den Rundfunkanstalten zu tun hat, stellt online Formulare zur Verfügung, mit denen man zum Beispiel Adressänderungen an den Beitragsservice übermitteln kann und verlangt dafür Geld. Ronny Jahn ist beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV Leiter des Teams Sammelklagen. Der VZBV führt mittlerweile eine solche Sammelklage gegen das Unternehmen Software Special Service GmbH. Das betreibt bzw. betrieb zwei Internetseiten, die für eigentlich kostenlose Serviceleistungen rund um den Rundfunkbeitrag eine ziemliche Stange Geld verlangten. Ich fragte Ronny Jahn nach der Masche, die dahinter steckt.
Ja, die Masche ist ziemlich simpel, umso perfider ist sie auch. Die Verbraucherinnen und Verbraucher geben bei Google ein, sie suchen etwas zum Rundfunkbeitrag, Rundfunkbeitrag Daten ändern oder Ähnliches. Vielleicht geben sie auch GEZ bei Google ein und dann taucht sehr am Anfang eine entsprechende Anzeige auf für eine dieser Seiten. Und wenn sie auf diese Seite dann kommen, dann erkennt man nicht ohne weiteres, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot hier handeln soll. Es werden Daten abgefragt, die ganz normal wären, wenn man halt die entsprechenden Angaben beim Rundfunkbeitrag machen möchte. Also entweder, weil man den Rundfunkbeitrag anmelden möchte oder auch nur Adressdaten oder Ähnliches ändern möchte. Also diese Daten werden abgefragt über mehrere Seiten hinweg. Und am Ende muss man dann halt auch auf einen Button klicken, kostenpflichtig bestellen. Und wenn man das dann getan hat, dann erscheint oder erhält man im Anschluss Rechnungen über eben diese 30 Euro, inzwischen sogar fast 40 Euro, die hier berechnet werden.
Wie geht der VZBV dagegen vor?
Wir sind der Meinung, dass die Informationen auf der Seite zur Kostenpflichtigkeit nicht ausreichend sind. Wir halten das für irreführend und sind auch der Meinung, dass die Verbraucher nicht verpflichtet sind, hier zu zahlen. Aus diesem Grunde haben wir eine Sammelklage gegen die SSS Software Special Service GmbH erhoben, mit dem Ziel, dass die Verbraucher, die schon gezahlt haben, das auch wieder zurückbekommen, beziehungsweise mit der Klärung, dass die, die noch nicht gezahlt haben, auch nicht zahlen müssen.
Wer kann sich dieser Sammelklage noch anschließen?
An dieser Sammelklage können sich all die Verbraucherinnen beteiligen, die auf die Seite service-rundfunkbeitrag.de hereingefallen sind. Diese Seite wurde insbesondere bis Ende 2024 sehr stark eben über Google beworben. Wer auf diese Seite hereingefallen ist, kann sich hier kostenlos an dieser Sammelklage beteiligen und so seine Rechte sichern.
Was ist dafür zu tun?
Zunächst mal ist eine einfache Anmeldung beim Bundesamt für Justiz über ein Online-Formular notwendig. Da gibt man seine Daten an und trägt sich so in das Klageregister ein. Sinnvoll ist hier aber vor allem auch auf unsere Seite sammelklagen.de zu gehen, um zu schauen, passe ich genau zu dieser Klage? Was muss ich auch genau angeben? Weil das ist ganz wichtig zu beachten. Da gibt es ein Feld Gegenstand und Grund. Da muss man ein paar Angaben zu dem Vorfall machen. Dafür bieten wir auf unserer Seite sammelklagen.de Textbausteine an.
Wie lautet denn nun die richtige Adresse zum kostenlosen Serviceportal der Rundfunkanstalten?
Die ist ganz einfach rundfunkbeitrag.de. Also alles, was man rund um den Rundfunkbeitrag machen möchte, macht man auf der Seite rundfunkbeitrag.de. Also nicht auf irgendwelche Google-Anzeigen hereinfallen, die hier auftauchen, wenn man etwas nach dem Rundfunkbeitrag bei Google sucht.
Sind Ihnen auch andere Zusammenhänge bekannt, wo versucht wird, den Leuten mit Serviceleistungen, die eigentlich kostenlos sind, weil sie zum Beispiel von Behörden kommen, Geld aus der Tasche zu ziehen?
Ja, da gibt es einige solcher Seiten. Eine besonders perfide, wie ich finde, ging um Wohngeldanträge. Also da gab es eine Seite, wo man sich anmelden konnte oder wo man Daten eingetragen hat, wenn man einen Wohngeldantrag stellen wollte. Auch das war gar keine Seite einer Behörde, sondern auch wieder von der Firma SSS, die dann nichts anderes gemacht hat, als einen Fax ans Bundesbauministerium zu schicken. Auch dafür wollte sie entsprechend Geld haben. Auch dagegen sind wir inzwischen mit einer Unterlassungsklage vorgegangen. Die Seite gibt es nicht mehr. Andere Seiten betreffen Nachsenderaufträge der Post oder Schufa-Auskünfte, also eine Auskunft, die ich nach der Datenschutzgrundverordnung eigentlich kostenlos bekomme, wird hier angeboten über die Seite und auch dafür soll ich was zahlen. Also bei all solchen Dingen Obacht und vor allem nicht auf irgendwelche Google-Anzeigen direkt reinfallen. Also schauen Sie sich im Impressum an, wer steckt eigentlich hinter der Seite, wenn hier irgendwie die Rede davon ist, dass ich etwas zahlen soll.
Abzocke für eigentlich kostenlose Serviceleistungen. Ronny Jahn vom Verbraucherzentrale Bundesverband war das.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Geschirr, Gläser, Besteck, auch Töpfe und Pfannen. In vielen Haushalten ist die Spülmaschine oft im Einsatz. Manchmal sieht Glas allerdings anschließend trüber aus, das Besteck fleckig und auch Teller und Tassen sind nicht wirklich sauber. Das könnte daran liegen, dass die Spülmaschine verschmutzt ist. Was dann? Der Verbrauchertipp von Leonard Ameln.
Schon wieder nicht sauber geworden,
sagt Silvia Gesch, die täglich ihre Spülmaschine nutzt.
Hier, Belege an den Gläsern, auf den Tellern sind überall noch Reste. Dabei ist die Maschine erst 2 Jahre alt. Also früher, als sie noch neu war, hat die besser gespült.
Ein möglicher Grund könnten die verwendeten Spülmaschinentabs sein. Denn auch wenn sie als alles in einem beworben werden,
wenn ich keinen Entkalker, also sprich Salz oder auch keinen Klarreiniger verwende, kann es dazu führen, dass also mein Plastik nicht wirklich trocknet, dass ich Streifen und Kalkablagerungen in Gläsern kriege.
Deshalb rät Fachmann Sascha Korten vom bundesweiten Reparaturdienstleister Miesen dazu, immer Spezialsalz in den Tank zu geben und auch Klarspüler schadet nicht, unabhängig vom verwendeten Spülmittel. Denn moderne Maschinen dosieren selbstständig nach Bedarf. Und die Speisereste auf dem Teller, könnte das am falschen Spülmittel liegen? Eher nicht, denn Qualitätsunterschiede gibt es kaum, weiß Korten aus Erfahrung.
Also es gibt natürlich Spülmittel, die spülen besser, es gibt Spülmittel, die pflegen die Maschine besser. Aber das ist alles bei den herkömmlichen Marken, die wir beim Discounter oder im Supermarkt kaufen können, relativ vergleichbar.
Könnte also ein mechanischer Grund die Spülleistung beeinträchtigen, Dreck im Spülarm etwa.
Eine dieser Düsen oder mehrere Düsen werden dadurch blockiert. Und das Geschirr wird nicht mehr sauber.
Die gute Nachricht, beide Spülarme sind auch für Laien leicht auszubauen. Die Bedienungsanleitung, aber auch YouTube-Tutorials helfen hier weiter.
Habe ich hier was drin, ich kann schütteln, dann höre ich schon, okay, da ist ein Fremdkörper drin. Der muss raus, weil der verstopft die Wasserleitung. Der Arm ist nach unten so gearbeitet, dass ich wirklich eine Schräge habe. Das heißt, wenn ich den in der richtigen Form habe, ein bisschen schüttel, kommen die Fremdkörper langsam in die Mitte gerutscht und sie kommen wieder raus.
Aber Vorsicht beim Aus- und Einbau, die Spülarme und die Gewinde neuerer Maschinen sind aus Plastik und das bricht auch mal leicht. Finden sich im Spülarm keine Fremdkörper, die den Wasserdruck mindern, dann lohnt sich die Suche eine Etage tiefer.
Und dann kommen wir in ein ganz interessantes Gefilde, der Pumpensumpf. Klingt erstmal nach ein bisschen keine Angst, ist es nicht gefährlich. Man kann vorsichtig mit den Fingern hier unten reingreifen und schauen, ist hier irgendwas blockiert? Liegt hier irgendwas drin?
Glasscherben etwa, Kirschkerne oder abgelöste Etiketten, die alle die Spülleistung mindern. Die sammeln sich im meist zweiteiligen Sieb, das man ausbauen und unter fließend Wasser reinigen sollte. Idealerweise sowieso nach etwa jedem dritten Spülgang. Spült die Maschine dann immer noch nicht wie gewohnt, könnten Pumpe oder Abwasserschlauch mit Fett zugesetzt sein. Tipp von Fachmann Korten.
Energiesparprogramme arbeiten mit möglichst geringer Temperatur. Das Problem ist aber, dass sich Fette vom Geschirr dann lösen, aber mit der Zeit in den Schläuchen ablagern. Und da empfehlen wir, lassen Sie die einmal, zweimal im Monat wirklich mit der höchstmöglichen Temperatur laufen. Gerade dann, wenn Sie sehr fettige Gegenstände spülen. Weil damit stellen Sie sicher, dass sich das Fett nicht erkaltet in den Schläuchen ablagert, sondern über den Abwasserkreislauf aus der Maschine rausgespült wird.
Und lässt man zur Pflege einmal im halben Jahr ein Intensivprogramm ohne Geschirr laufen, dann tragen spezielle Spülmaschinenreiniger zusätzlich zur Langlebigkeit und anhaltenden Reinigungsleistung der Maschine bei. Und noch ein letzter Tipp vom Spülmaschinenprofi: möglichst keine groben Fett- und Speisereste in die Maschine geben, die am besten mit einem Papiereinwegtuch abwischen und das im Restmüll entsorgen.
Mit dem Beitrag von Leonard Ameln endet Umwelt und Verbraucher. Einen guten Tag wünscht Ihnen Susanne Kuhlmann.